So ein Festival zu organisieren ist halt eine super tolle Herausforderung, weil man dann so mit allen Bereichen des kulturellen Lebens irgendwie in Verbindung kommt. Und das ist eigentlich das, was mich persönlich eigentlich durch all meine beruflichen Jahre und meine beruflichen Phasen irgendwie immer am meisten gereizt hat, wenn man irgendwie netzwerken kann, wenn man Leute zusammenbringen kann, wenn man Projekte auf die Beine stellen kann und dann mithelfen kann, aber auch ein bisschen aus der Beobachterperspektive sieht, was sich da Tolles entwickelt. Also man steht dann immer und denkt so, boah, toll.
Hallo und willkommen beim Podcast der Oldenburgischen Landschaft. Hier erzählen Menschen aus dem Oldenburger Land über das Oldenburger Land, über ihre Traditionen, über Natur und vor allem über Kultur. Hinter der Oldenburgischen Landschaft stehen Landkreise, Gemeinden und Vereine als Mitglieder und Partner. Insgesamt haben wir etwa 900 Mitglieder. Die Menschen in unserem Einzugsgebiet leben zwischen Wangerooge und Damme, zwischen Delmenhorst und dem Saterland. Das sind rund 1 Million Menschen auf 5.724 Quadratkilometern. Wir sind Oldenburg, das Land. Menschen erzählen. Heute zu Gast ist Gabriele Henneberg vom Heimatbund Oldenburger Münsterland. Und Corona-bedingt haben wir dieses Treffen per Zoom geplant und machen das per Zoom. Und ich freue mich, Frau Henneberg begrüßen zu können. Hallo.
Hallo, ich freue mich auch.
Sehr schön. Wir fangen direkt an, also ohne großes Vorgeplänkel. Die erste Frage, die sich auftut, ist, was ist denn der Heimatbund Oldenburger Münsterland?
Also der Heimatbund ist im Grunde genommen vor allen Dingen Dachverband der Heimatvereine im Oldenburger Münsterland. Wir haben 52 Heimatvereine, die uns angeschlossen sind und für die sind wir Interessenvertreter und natürlich auch Service und Dienstleister. Wir sind so ein bisschen vergleichbar der Oldenburgischen Landschaft und ja sogar älter, ne? Über 100 Jahre alt. Wir sind so ein bisschen für die Kulturarbeit auch zuständig hier in der Region, ne? Wir koordinieren so ein bisschen. Wir machen auch selber Veranstaltungen. Also vor Corona war das ja eigentlich ganz klar strukturiert. Es gab den Delegiertentag immer am Anfang des Jahres. Das ist halt auch so eine Art Mitgliederversammlung, wo halt so die ganzen Vereinsdinge besprochen und beschlossen werden. Dann gab es Fahrten, Studienfahrten, Wanderfahrten, auch verschiedene Veranstaltungen zu bestimmten Themen. Wir haben 5 Ausschüsse, Fachausschüsse, die sich auch mit bestimmten Themen befassen und da eben auch Veranstaltungen durchführen. Geschichte, Plattdeutsch, Naturkunde, Familienkunde, also ja, genau. So die große Bandbreite. Mhm. Und genau. Sie merken, ich hole jetzt schon aus.
Ja, genau. Ich versuchte mal eben einzuhaken. Ich wollte nur einfach zum Anfang einmal kurz, was ist das? Worüber reden wir jetzt gerade? Wir gehen später noch ins Detail darauf ein. Das haben wir ja auch so besprochen. Sprechen wir erstmal über Sie und genau, da würde ich auch so ein bisschen chronologisch vorgehen. Wo kommen Sie denn her? Wo sind Sie geboren?
Ich komme eigentlich aus Bonn. Also ich bin eine Zugereiste. Ah, okay. Ich bin geboren und aufgewachsen in Bonn. Das hat den Hintergrund, dass mein Vater als Ur-Südoldenburger, gebürtiger Kloppenburger, als Berufssoldat durch ganz Deutschland getingelt ist, wie das so ist in dem Berufszweig. Da wird man halt gerne mal versetzt. Und ich hatte das Glück, dann in Bonn geboren zu werden, habe da auch sehr, sehr gern gelebt. Die Mentalität ist ja doch ein bisschen anders als hier.
Inwiefern?
es ist ja bekannt, so dieses Rheinische, doch irgendwie immer mit Karneval im Hinterkopf. Diese Art, die ist einfach anders. Also ich bin dann nämlich auch mit 16, als mein Vater dann früh pensioniert wurde, hier nach Kloppenburg mitgezogen worden, sage ich jetzt mal so ganz frech. Und das war schon eine Nummer, weil
vor allem mit 16.
Wenn man eben so dieses, mit 16 sowieso, ganz katastrophal. Und wenn man so diese offene, fröhliche Art der Rheinländer gewohnt ist, dann ist das hier schon eine Umgewöhnung. Also ich möchte jetzt keinem hier auf die Füße treten. Die Südoldenburger sind auch super. Wenn man die erstmal für sich gewonnen hat, dann hat man auch Freunde fürs Leben. Aber so dieses offene, spontane, herzliche, lustige, das ist manchmal doch etwas, was man dann hier, wenn man hier neu hinkommt, ein bisschen vermisst.
Ja, das hört man ja oft, genau.
Genau, man kommt hier, man braucht immer ein bisschen, um hier so reinzukommen. Das hat mich so ein bisschen anfangs herausgefordert, aber mittlerweile fühle ich mich hier doch sehr wohl, muss ich sagen.
Also dann sind Sie hier geblieben, im Oldenburger Land, ich fasse es mal grob zusammen.
Genau.
Und haben dann hier die Schule beendet und wie ging es dann weiter?
Ja, das
wollten Sie zurück ins Rheinland?
Ja, total. Klar, genau. Eigentlich war das mein Ziel. Ich wollte nach dem Abi unbedingt zurück, wieder nach Bonn und da studieren. Ich hatte so ein bisschen das Problem, was manch einer hat, irgendwie, meine Noten waren immer ganz gut in der Schule und ich konnte alles irgendwie so ein bisschen, aber hatte jetzt kein Megatalent irgendwie so. Also meine Tochter zum Beispiel, die wird jetzt 16, die ist sowas von Sprachen begabt. Die weiß ganz genau, sie wird Französisch studieren und irgendwas in die Richtung machen. Aber bei mir war das so, ich bin zwar in so einem sehr humanistisch geprägten Haushalt, um das jetzt mal ein bisschen hochtrabend auszudrücken, groß geworden. Also ich habe Instrumente gespielt, Querflöte und Klavier und habe auch mich immer für Geschichte interessiert, habe schon als Kind immer historische Romane vorgelegt bekommen, habe die auch gern gelesen und so. Also es war schon so ein bisschen die Stoßrichtung klar, aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie gedacht habe, so ich kann gar nichts anderes machen. Also weiß ich nicht, wenn ich nochmal vor der Wahl stünde, würde ich vielleicht auch Biologie studieren oder so. Okay. Aber ich habe dann erstmal hier in Vechta angefangen, an der kleinen Uni Geschichte, Deutsch und Musik zu studieren. Allerdings nicht auf Lehramt, sondern auf Magister, also wirklich wissenschaftlich. Und wollte auch eigentlich Richtung Promotion und so und dann erstmal gucken, was man dann so macht. Ne? Also es ist ja immer so ganz interessant, wenn man Geisteswissenschaften studiert, reine wissenschaftlich, dann ist ja immer so die Frage, was macht man dann damit?
Genau.
Es gibt ja auch viele hochstudierte Taxifahrer, ganz blasphemisch ausgedrückt.
Ach, es ist manchmal schon demotivierend. Ich habe ja auch Geschichte studiert und uns wurde noch bei der Einführungsveranstaltung gesagt, dass irgendwie 80% es eh nicht schaffen, einen Job zu kriegen in irgendwas.
Ja, genau.
Wenn man so schon anfängt, ne?
Genau.
Dann hört man entweder auf, ne? Oder man überlegt,
was ich genau. Das Erlebnis hatte ich auch, allerdings in privatem Rahmen. Mein Onkel, der war so drauf. Der sagt auch so, ihr werdet nie das erreichen, was wir erreicht haben und so. Aber ich habe dann mich in Vechta sehr wohl gefühlt und so der Betreuungsschlüssel ist an so einer kleinen Uni natürlich super. Ne? Also mit den Profs waren man da fast per Du und die waren auch sehr interessiert, mich so Richtung Promotion auch schon sehr frühzeitig, schon vor der Zwischenprüfung schon einzufangen.
Okay.
Aber ich habe dann aus privaten Gründen, mein damaliger Freund, der ist zum Musikstudium nach Berlin gegangen und habe ich gedacht, ach Mensch, Berlin ist doch auch mal was. Ich war ja eigentlich in einer Großstadt und Berlin ist jetzt noch ein bisschen größer als Bonn. Und habe ich gedacht, ach, gehst du mal zum Studium nach Berlin? Und dann bin ich an die Humboldt gewechselt und das war auch die beste Entscheidung überhaupt, weil das hat natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Also an so einer großen Universität werden ja ganz andere Bereiche noch angeboten. Also die Historische Fakultät in Vechta war sehr gut, aber natürlich, ne, an so einer Riesenuni sind da ganz andere Möglichkeiten
vorhanden. Ja, ein paar andere Perspektiven wahrscheinlich auch. Ne?
Darauf
auch zielte meine Frage ja ab. Ne? Ab wann wussten Sie denn eigentlich, was Sie machen wollen? Also promovieren ist ja schon mal ein sehr hehres Ziel. Also ab wann gab es denn so den roten Faden?
Das war eigentlich trotzdem immer noch sehr, sehr spät. Ich habe eigentlich während meines Studiums dann gerade in Berlin auch so verschiedene, also in Vechta war ich schon wissenschaftliche Mitarbeiterin oder studentische Hilfskraft war das eher. Bei meinem Prof und in Berlin habe ich das natürlich nicht in Erwägung gezogen, da bei einem Prof da zu arbeiten. Das ist ja viel zu groß, da kommt man gar nicht ran. Ich habe dann so verschiedene Jobs gemacht parallel und bin dann Zum Ende meines Studiums im dortigen Archiv des Militärbischofsamtes gelandet.
Ach.
Wiederum Bundeswehr, weil die Verbindung hatte ich noch im Prinzip von väterlicher Seite. Mein Vater war sehr engagiert auch, wie nennt man das noch, in der Militärseelsorge.
Ah, okay.
Und da gab es halt Verbindungen und die haben ein großes Archiv und da habe ich halt auch ein bisschen gejobbt. Und die waren auch sehr angetan und haben mir dann eigentlich auch schon Anschlussjob in Aussicht gestellt, nach Ende meines Studiums. Das hat sich dann allerdings zerschlagen, weil sich der Abschluss ein bisschen verschoben hat aus privaten Gründen. Dadurch habe ich ein bisschen länger gebraucht. Der Abschluss war aber trotzdem, hat mich sehr zufriedengestellt. Ich habe auch ganz tolle Erfahrungen auch mit den Professoren an der Humboldt-Uni gemacht. Man denkt ja mal an so eine Riesen-Uni, da geht man total unter. Aber irgendwie haben die mich trotzdem wahrgenommen. Das war irgendwie ganz, ganz irgendwie ein tolles Feedback, ne?
Schön,
Dass man
ja.
dann so positiv auch gefördert wird. Ich habe auch ganz, ganz tollen Prof gefunden, bei dem ich meine Magisterarbeit dann geschrieben habe.
Zu welchem Thema?
Über die Berliner Freimaurer.
Ach.
Ja, halte ich heute Abend auch einen Vortrag noch drüber.
Okay.
Das hat sich auch irgendwie so ergeben. Ich habe bei dem eigentlich damals noch aus der DDR-Zeit noch übrig gebliebenen Prof, der so der Fachmann war für Berliner Geschichte. Lawrence Demps hieß der. Bei dem habe ich meine Magisterarbeit geschrieben. Der hat mir das Thema einfach vorgeschlagen. Ich fand das so super, weil das irgendwie so, ja, fand ich immer schon spannend. So gesellschaftlichen Strömungen des 18. Jahrhunderts, die ja doch auch irgendwie eine Basis sind für unser heutiges Dasein, für die Demokratie und so weiter. Und die Freimaurer waren halt ganz eng verbunden mit der Aufklärung und sind ja auch sehr vorurteilsbelastet. Ne? Da denkt ja gleich immer jeder an die Weltverschwörung. Das ist ja leider auch wieder sehr aktuell. Und ich fand das einfach spannend, mich damit zu beschäftigen.
Ja, das glaube ich gerne.
Und in Berlin
War da dann auch schon immer noch der Gedanke an die Promotion oder war das jetzt schon wieder ein bisschen weg, weil Sie gerade sagten, vielleicht wollten Sie im Archiv arbeiten? Gab's
nee,
da schon?
Das war da zu der Zeit dann ein bisschen beiseite geschoben. Das hat sich eigentlich überschnitten. Also die Promotion kam dann als Thema auf, als sich der Job halt zerschlagen hatte in dem Archiv des Militärbeschlossamtes. Weil das halt dann doch wieder schneller auch umzusetzen ist an so einer kleinen Uni wie Vechta.
Okay.
Die Verbindungen hier zu den Professoren, die blieben auch immer bestehen. Und deswegen hat sich das eigentlich dann angeboten, dass ich halt hierhin wieder zurückgehe.
Okay.
Und dann hat sich das so parallel entwickelt. Ich habe dann die Promotion so halbherzig angefangen. Und parallel habe ich in der Unibibliothek in Vechta gearbeitet. Aber irgendwie auch gedacht, Mensch, eigentlich hast du jetzt auch Lust, mal wirklich zu arbeiten und Geld zu verdienen.
Ja.
Also jetzt nochmal wieder so eine große akademische Arbeit und eine Promotion dauert ja doch Jahre.
Genau, wollte ich
gerade
sagen.
Da hatte ich dann irgendwie so nicht so die Lust. Und vor allen Dingen, ich hatte auch keine Lust mehr, irgendwie abhängig zu sein finanziell, auch von meinen Eltern oder so. Weil man kann ja, wenn man die Promotion vorantreiben will, kann man nicht so intensiv arbeiten, dass man, also beides geht nicht.
Ja, weil man sehr viel Zeit hat zum Forschen und dann eben nicht nochmal eben nebenbei was arbeiten kann oder umgekehrt nebenbei die Promotion machen. Ja.
Genau, eben. Und dann habe ich halt überlegt, ja, was gibt es denn hier so in der Region im Bereich Kultur? Also ich habe mich natürlich bei Archiven beworben, aber da habe ich auch irgendwie eigentlich während meiner Arbeit in Berlin in dem Archiv schon gemerkt, nee, irgendwie da so in so den Kellern da sitzen und irgendwelche Unterlagen immer sichten und so, das ist jetzt auf Dauer auch nicht so der Knaller. Ist auch zu staubig, zu grau.
Das ist jetzt aber ein Klischee.
Das ist auch ein Klischee, natürlich, klar. Aber ich wollte halt irgendwie mehr so mit Menschen zu tun haben.
Ja.
Und habe dann eben auch ziemlich schnell eigentlich die Idee gehabt, Mensch, hier die Landschaften, die hier so auch gerade im Westen, sage ich mal so, also im Rheinland gibt es ja auch den Rheinischen Landschaftsverband und hier oben halt die Oldenburgische Landschaft und die Emsländische Landschaft. Die machen tolle Kulturarbeit. Und dann bewerbe ich mich doch da einfach mal. und bei der Oldenburgischen Landschaft habe ich dann halt ein Praktikum machen können. Das war dann ziemlich, ziemlich zeitnah. Ich bin, glaube ich, nur mal kurz nachdenken, das ist schon wieder so lang her. 2004, im Januar bin ich wieder hierher gekommen. 2003 habe ich meinen Abschluss gemacht, 2004 im Januar war ich wieder hier und habe dann im Mai 2004 das Praktikum angefangen.
Ja.
Mai, Juni, irgendwie sowas. Ja, und das habe ich anscheinend so gar nicht so schlecht gemacht. Dann,
was war das für ein Praktikum? Also worum ging es dabei? Oder war das nur so ein kurzes?
Verschiedene Dinge. Überall habe ich mal ein bisschen reingeschnuppert. Also es ging so ein bisschen auch um die Konzeption von Ausstellungen damals. Es ging auch um Publikationen schon. Ich habe bei der Publikation dem Wohl Oldenburgs gewidmet, habe ich mitgearbeitet. Da habe ich auch einen Beitrag schreiben dürfen über das Theater, das Oldenburgische Staatstheater.
Ah ja.
Unter den Herzögen, die das ja sehr, den Großherzögen, die das ja sehr intensiv gefördert haben.
Also die Entwicklung, ja.
Ja, so.
Okay.
Im weitesten Sinne. Also Publikation war schon ein großes Thema und eben Veranstaltungen. Und ich glaube, bei Matthias Struck habe ich auch mal so ein bisschen in die Zeitungsablage reingeschoben.
Genau, Stichwort Archiv, ne?
Ja, also, ja, genau.
Das war nicht offiziell der Archivar, aber er macht die Archivarbeit.
Ja, genau. Und dann ist das anscheinend ganz gut gelaufen. Und dann hat sich das so ergeben, dass im Zuge dieser Jahrhundertschritt 05 hieß das, glaube ich, Projektgeschichte. 1905 gab es ja eine Landesausstellung.
Landeskulturfest? Ach so, nee, die Landesausstellung.
Die Landesausstellung in Oldenburg gab es 1905 und 2005 wurde dann halt dieses große Jahrhundertschritt 05.
Genau, ich erinnere mich.
Projekt konzipiert und realisiert im Zusammenhang mit der Stadt Oldenburg. Das weiß ich auch noch, da war eine große, große Gesprächsrunde mit den ganzen Museen und den Kulturinstitutionen in anderen in Oldenburg und Rainer Menneken war eben dabei und der hatte die Idee aus der Erfahrung heraus mit der Kooperation der Stadt Groningen so ein Kulturfest zu machen. Das war seine Idee und dann hat er die Landschaft angesprochen und Herr Dr. Brandt damals hat mir das dann anvertraut, netterweise.
Ja, weil Herr Brandt war da schon Geschäftsführer.
Zurückrechnen? Ja, genau. Ja, das war noch relativ frisch. Frau Schulte war da noch, ihr Geist schwebte noch über allem, das erinnere ich auch noch. Aber Herr Dr. Brandt war da schon Geschäftsführer und hat mir das zugetraut und hat mich dann gefragt. Und ich habe dann natürlich begeistert Ja gesagt, weil ich das auch eben total spannend fand. Also so ein Festival zu organisieren, ist halt eine super tolle Herausforderung, weil man dann so mit allen Bereichen des kulturellen Lebens irgendwie arbeiten kann und in Verbindung kommt. Und das ist eigentlich das, was mich persönlich eigentlich durch all meine beruflichen Jahre und meine beruflichen Phasen irgendwie immer am meisten gereizt hat, wenn man irgendwie netzwerken kann, wenn man Leute zusammenbringen kann, wenn man Projekte auf die Beine stellen kann und dann mithelfen kann, aber auch ein bisschen aus der Beobachterperspektive sieht, was sich da Tolles entwickelt. Mhm. Also man steht dann immer und denkt so, boah, toll. Und wir waren selber dann auch total überrascht. Die Landschaft hat sowas ja vorher auch noch nie gemacht.
Ja.
Was für ein Wahnsinnszulauf das hatte dann. Also wir waren dann ja auf dem Schlossplatz.
In Jever.
Mit einer großen Open-Air-Bühne, 2 Tage Programm, so ein richtiges Feuerwerk im Stundentakt. Sind da die verschiedensten Künstlergruppen aufgetreten, von Volkstanz bis Hip-Hop, Ballett, Big Band, Rock-Bands, alles Mögliche war da. Und so Pagodenzelte, ich glaube 12 Stück waren das damals schon so rund um den Schlossplatz aufgestellt, wo dann die verschiedenen Regionen des Oldenburger Landes sich präsentiert haben mit touristischen oder kulturellen Angeboten und auch immer kulinarischen Besonderheiten.
Wichtig. Es ging
also Lapskaus zum Beispiel kam aus Wilhelmshaven selbstverständlich. Ja. oder hier, ich glaube, Südoldenburg war auch mal dabei, die haben irgendwie so eine Räuberbratwurst da aus Dahme mitgebracht und so.
Es ging darum, die Bandbreite der Kultur darzustellen, wenn ich das richtig verstehe. Sowohl durch Selbstpräsentation als auch durch auf der Bühne.
Ja, das war die Idee des Landeskulturfestes, die Herr Menneken angestoßen hat und wir dann eben weiterentwickelt haben, dass im Prinzip das bunte kulturelle Leben und die große Vielfalt des Oldenburger Landes eine Abbildung und eine Plattform findet. Mhm. Und eben nicht vorrangig die Profis, also sprich das Staatstheater oder irgendwelche mega teuren Leute, sondern auch so ein bisschen die Semiprofessionellen, also die sich in ihrer Freizeit engagieren, aber natürlich auf professionellem Niveau unterwegs. Und davon gibt es unheimlich viele im Oldenburger Land. Also wahnsinnig tolle engagierte Menschen, die da ganz, ganz tolle Sachen dahin zaubern.
Ja.
Und darum ging es eben beim Landeskulturfest. Und um das kurz abzuschließen, wir waren halt echt total geflasht, auf gut Deutsch gesagt oder auf Neudeutsch gesagt, wie erfolgreich das war. Mhm. Die ganzen Mitwirkenden, also es waren immer so zwischen, wenn ich mich recht erinnere, so zwischen 500 und 1000 an den 2 Tagen.
Wow, ja.
Die waren mega begeistert. Also wir hatten da wirklich nicht wenige Gruppen, die auch an den folgenden, das fand ja alle 2 Jahre statt, an den folgenden Landeskulturfesten wieder unbedingt dabei sein wollten.
Ach, cool.
Und eben auch die Besucher. Ja. Also das waren echt Massen, die da auf einmal auflaufen. Wir hatten an so Sicherheitskonzepte oder so, hatten wir anfangs gar nicht gedacht, dass wir irgendwie da Absperrungen vornehmen müssen oder so, weil wir haben nie damit gerechnet, dass das so eine Resonanz hat. Aber ja, das
Toll.
War schon eine tolle Sache, die echt viel Spaß gemacht hat.
Ja. Auch in dieser Podcast-Folge möchten wir euch Musik von jungen Menschen aus dem Oldenburger Land vorstellen. Der Bandwettbewerb Platt Sounds animiert jedes Jahr viele Bands dazu, in einem Wettbewerb gegeneinander anzutreten. Dabei ist jede Musikrichtung erlaubt, die Texte müssen jedoch auf Plattdeutsch gesungen werden. Die Band The Six Leaves macht, und ich zitiere, wohltuende Hau-drauf-Rockmucke mit wahnsinniger Energie und vollem Einsatz. Ihren Song Braken Kring haben sie für ihre Teilnahme am Bandwettbewerb aus dem Englischen übersetzt.
Born.
Okay, dann waren Sie also in der oldenburgischen Landschaft, hatten quasi den Fuß drin. Wie ging es dann weiter?
Die Promotion hatte sich dann eigentlich erledigt, weil ich war dann irgendwie Arbeit drin, in der Kulturarbeit. Das wollte ich unbedingt weitermachen und eben zurückkehren wieder an den Schreibtisch und wieder nur irgendwelche Bücher wälzen und Arbeit schreiben. Das kam dann erstmal nicht in Frage. Außerdem kam dann privat auch noch eine Änderung dazu, dass ich dann meine Tochter mit dem ersten Landeskulturfest auch in meinem Leben begrüßen durfte. Die war im Prinzip auch von Anfang an dabei. Insofern bin ich da dann einfach dabei geblieben. Der Punkt war natürlich so ein bisschen der Pferdefuß in Anführungszeichen, dass im geistwissenschaftlichen Bereich eben die Festanstellungen jetzt nicht immer sofort irgendwie um die Ecke kommen. Also das ist alles immer auf Projektbasis geblieben. Und ich muss dann immer so gucken von Jahr zu Jahr, was mache ich dann? Und das Landeskulturfest war eben nur alle 2 Jahre.
Ja. Ich habe auch festgestellt in den Gesprächen hier, die ich bisher schon geführt habe, den Podcast, so im Kulturbereich ergeben sich immer Projekte. Ja, also genau. Es ist nie so, dass man wirklich planen kann, nächstes Jahr mache ich das oder das, sondern man muss immer irgendwie so jemanden kennen oder den Fuß drin haben, so ein bisschen wie Sie, man macht ein Projekt und dann ergibt sich etwas anderes daraus.
Ja. Das ist wenn man Glück hat. Das ist halt auch mühsam, ne? weil irgendwann, ich meine, anfangs ist einem das wurscht, weil man ist halt jung und man hat Spaß dran und guckt da nicht so drauf, aber irgendwann will man ja auch mal ein bisschen planen und so ein Leben eben auf längere Sicht planen, ist dann halt dann ein bisschen schwierig. Und insofern haben sich diese Folgeprojekte, also das Landeskulturfest gab es eben alle 2 Jahre, von 2005 bis 2013. Und in den Jahren dazwischen habe ich von 2005 bis 2007 eigentlich immer Folgeprojekte bei der Oldenburgischen Landschaft gehabt. 2008 bin ich dann für ein Jahr angestellt gewesen bei Thomas Kossendey, dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten. Da habe ich sein Oldenburger Büro geleitet.
Auch wieder eine interessante Verbindung, weil Herr Kossendey ja später dann der Präsident wurde.
Genau, der hatte immer schon enge Verbindungen auf der oldenburgischen Landschaft. Also das war immer ein wichtiger Punkt für ihn, ein großes Interesse, was er dann eben auch später dann als Präsident quasi noch weiter verfolgen konnte.
Darf ich nochmal kurz da einhaken, weil das ist dann ja schon wieder, ich sag mal, Politik. Das ist ja weniger Kultur- oder Veranstaltungsorganisation, sondern plötzlich wieder ein anderer Bereich, wenn ich das sehe. Ne?
Genau. Reingerutscht bin ich da interessanterweise aber auch, also das war im Prinzip eine Schwangerschaftsvertretung für ein Jahr lang. Reingerutscht bin ich da auch wiederum durch ein Buchprojekt. Ach. Also Publikationen begleiten eigentlich mein Leben auch die ganze Zeit. Ich habe für Herrn Kossendey, der ja parlamentarischer Staatssekretär beim Verteidigungsministerium war, das ist auch wieder die Verbindung zur Bundeswehr lustigerweise, habe ich ein Buchprojekt gemacht über die Korvette Oldenburg. Das ist ein Name, ein Schiff, der im Prinzip, ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber der im Prinzip durch die Jahre seit der 1848er Revolution und den anschließenden Bestrebungen auch eine bundesdeutsche Armee aufzustellen und so weiter, auch verbunden mit Marine, eine Art Marine, auch immer mal wieder auftaucht. Also es gab immer mal wieder ein Schiff, das den Namen Oldenburg trug. Ja. Gab es dann eben 2007, 2008 meine ich. Und anlässlich dieser Sache sollte halt ein Buch entstehen, um die Geschichte dieses Schiffsnamens mal zusammenzutragen.
Okay, ja gut, das passt dann ja wieder, ne?
Geschichte. Genau, genau. Und die damalige Leiterin seines Wahlkreisbüros in Oldenburg, die ist eben schwanger geworden und dann war die Zusammenarbeit so nett mit den Kosten. Er hat gesagt, ach, Feineberg, Sie können das doch mal eben machen. Ja, war auch eine spannende Zeit.
Oh, dann haben Sie es mal eben gemacht.
Genau. Mhm. Ja, so Presse- und Öffentlichkeitsarbeit spielt ja auch mal eine wichtige Rolle. Also das muss man im Kulturbereich eigentlich auch immer, also muss man jetzt nicht, aber es ist eigentlich, liegt eigentlich auf der Hand, dass man das natürlich auch immer irgendwie mitbetreut. Ja. Weil Kulturarbeit ohne Öffentlichkeit funktioniert nicht. Ne? Man muss auch immer ein bisschen klappern und Werbung machen und sagen, hier, hallo, wir machen was Tolles. Und
genau. Nee, man muss da immer so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau sein, was
Projekte
angeht.
Richtig, ja, die bin ich sowieso auch schon immer schon, also irgendwie.
Nochmal ganz kurz zu dem Buch, da haben Sie Recherchen gemacht und haben auch die Texte verfasst.
Ja, komplett.
Alles auch dann den Druck, sag mal, organisiert, also mit Verlagen.
Ja.
Also wirklich von A bis Z alles
durch.
Genau, das ist ja auch schon mal eine spannende Geschichte.
Ja, das macht auch Spaß. Also das mache ich ja jetzt hier bei Heimatbund auch. Ist auch ein großer Bestandteil meiner Arbeit. Unser Jahrbuch, das ist ja eine zentrale Publikation, die ich auch betreue. Also so ein Buch zu konzipieren, wie das jetzt komplett umgekrempelt ist, das macht halt echt Spaß. Und auch sich Themen zu suchen und dann Geschichten auch selber zu schreiben oder auch sich Autoren zu suchen und so, das ist schon eine Sache, die auch irgendwie spannend ist.
Ja, und es ist nicht dieses Distanzierte, sag ich mal, wo man dann nur steht und Leuten sagt, was sie tun soll, sondern man macht selber auch was, ne? Man selber recherchiert, schreibt, man macht sich Gedanken und so. Das ist eine schöne Mischung, das merke ich selber auch an meiner Arbeit, das macht Spaß.
Total, ja, genau.
So, wir bleiben noch ein bisschen chronologisch. Dann Kossendai.
2009 war dann nochmal das Landeskulturfest. Zum Sommer wurde dann hier die Stelle beim Heimatbund ausgeschrieben. Der Heimatbund eben ist eine alte Institution, eine altehrwürdige, 1919 gegründet, aber immer ehrenamtlich betreut oder bearbeitet. Eine Verwaltungskraft wurde, glaube ich, in den 1990er Jahren angestellt, ich glaube Anfang der 1990er Jahre, um halt mal die ganze Verwaltung so ein bisschen zu professionalisieren, weil da halt doch einiges anfällt und das irgendwie alles immer ehrenamtlich zu machen, das ist halt auf Dauer auch nichts. Um die inhaltliche Arbeit halt ein bisschen zu unterstützen, wurde im Sommer 2009 die Stelle einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin ausgeschrieben, beziehungsweise natürlich ein bisschen eher ausgeschrieben und im Sommer dann besetzt. Und es war dann immerhin schon mal auf 3 Jahre befristet,
yay!
Nicht nur ein Jahr. Ja, genau. Hurra! Ja, und das hat dann auch geklappt.
Und parallel haben Sie dann noch die letzten Landeskulturfeste gemacht?
Genau, also das Platzelt habe ich mir natürlich immer dann holen müssen, auch vom Heimatbund, aber die haben das natürlich auch gerne unterstützt. Die waren ja auch immer irgendwie mit dabei.
Ja.
Der Heimatbund ist ja Fachgruppe der Oldenburgischen Landschaft.
Und genau, kommen wir gleich noch raus.
War immer in deren Interesse natürlich, das noch zu unterstützen. Eben, das lief dann zweimal parallel, also 2011 und 2013.
Auch ein bisschen Spagat, oder? 2 Jobs quasi gleichzeitig zu machen und dann hin und her fahren muss, nehme ich an, oder?
Dadurch, dass das Landeskulturfest immer projektgebunden war, hatte ich natürlich auch jetzt nicht so die Präsenzpflicht im Büro der Oldenburgischen Landschaft. Ich habe das eigentlich immer irgendwie auch viel von zu Hause gemacht. Also Homeoffice gab es damals schon. So Projektgeschichten, das hat den Vor- und Nachteil, dass es eigentlich stundenmäßig nicht fest umrissen ist, ne? Also es gibt halt einfach im Prinzip ein Ziel, was man erreichen muss und wann und wie man da wie viel Arbeit reinsteckt, das muss man halt selber dann sehen. Also man muss es komplett von A bis Z selber organisieren. Das ist der Vor- und auch der Nachteil gleichzeitig.
Ja.
Aber das ging eigentlich dann halbwegs, weil ich war durch die vorherigen Male halt ziemlich drin schon in den Prozessen, den Arbeitsprozessen und konnte das dadurch, dass die Stelle bei dem Heimatbund nur eine halbe Stelle war, auch eigentlich ganz gut parallel fahren, die zweimal.
Okay. Irgendwann kriegt man so eine Art Routine in Veranstaltungsorganisationen.
Genau.
Man weiß ungefähr, wann was zu tun ist. Und,
Wobei letzten Male dann auch schon eine Herausforderung waren. Also ich muss jetzt nochmal überlegen, aber 2005 und 2007 waren in Oldenburg und dann fing es nämlich an, durchs Land zu tingeln. Also muss man gerade überlegen. Wir waren in Jever einmal, wir waren in Damme und wir waren auch in Wilhelmshaven.
Ah ja.
Und das war dann natürlich schon ein bisschen mehr eine Herausforderung, weil man immer gucken musste, wo ist der passende Ort zum einen für so ein großes Fest und die ganze Logistik auch vor Ort. Von der Versorgung der Bühne und der Pagoden mit Strom und Zu- und Abwasser bis hin zu Parkplatzmöglichkeiten für die ganzen Künstler und so. Das war natürlich dann schon ein bisschen mehr eine Herausforderung. Aber ich habe eigentlich in allen Städten immer sehr, sehr tolle Kooperationspartner gehabt, die mich da so ganz toll unterstützt haben.
Schön.
Also das war immer sehr, sehr positiv eigentlich. Insofern ging das dann auch, aber es war natürlich schon ein bisschen was anderes dann.
Okay, gut. Und dann, danke schön erstmal für diesen ausführlichen Lebenslauf, genau. Nein, ich finde es immer interessant, wie sich so Lebensläufe einfach entwickeln, ne? Wie man halt von einer Entscheidung zur nächsten kommt und ob man die so bewusst plant oder planen kann.
Genau.
Oder ob man eben so ein bisschen getrieben wird von den Ereignissen oder von den Angeboten. Und ja, wie ich eben schon festgestellt habe, im Kulturbereich ergeben sich Dinge. Also man kann sehr wenig planen und man ergreift Chancen sozusagen. Man sieht Möglichkeiten und ergreift Chancen. Das ist immer so ein bisschen das, was sich da so durchzieht. Genau. Gut, aber dann ihren Fuß in dem Heimatbund Oldenburger Münsterland und sind da offenbar geblieben. Bis heute?
Ja, bis auf eine kurze Pause. Ich war von Sommer 2017 bis Ende 2018 Wirtschaftsredakteurin, also nochmal was ganz anderes, bei der Münsterländischen Tageszeitung.
Okay, und wie kommt man daran?
Das hat sich wiederum so ergeben, dass die Strukturen hier beim Heimatbund sich ein bisschen ändern sollten. Ich hatte zwischenzeitlich auch die Verwaltung mit übernommen. Mhm. Weil meine Kollegin aufgehört hat. Ich habe dann im Prinzip de facto eine ganze Stelle gehabt, zusammengesetzt aus der wissenschaftlichen und der Verwaltungsstelle. Das sollte aber wieder geändert werden. Und da ich aber eine ganze Stelle brauchte, um das Geld zu verdienen für meine Tochter und mich, habe ich dann mich eben umgeschaut. Und dann hat sich wiederum, so wie damals die Ausschreibung beim Heimatbund, halt eine Ausschreibung bei der Münsterländischen Tageszeitung hier so ergeben. Man lernt ja eines als Geisteswissenschaftler, sich immer wieder neu einzuarbeiten in Themenfelder. Mhm. Also das ist eine Fähigkeit, die einen schon befähigt, sich irgendwie immer wieder ein bisschen neu zu orientieren. Das macht es auch irgendwie spannend. Und insofern haben die mir das auch zugetraut bei der MT, mich da reinzufuchsen, ohne Volontariat, gleich als vollwertige Kollegin bei den altgedienten und sehr renommierten Hasen, sage ich mal, kurz nach Ostern, bei der MT. Die waren auch alle total nett. Der eine oder andere sicherlich ein bisschen skeptisch, wie sie mir dann im Nachhinein auch mal unter vier Augen gesagt haben. Aber ich habe mich da doch sehr reingehängt und auch dann den Respekt meiner Kollegen da recht schnell erarbeiten können. Es hat auch ganz, ganz viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
Was haben Sie da gemacht? Was macht eine Redakteurin? Zuerst, mal so allgemein gefragt, weil das ist schon irgendwie so ein schwammiger Begriff, finde ich.
Es ist von Zeitung zu Zeitung unterschiedlich. Man muss dann auch mal ein bisschen gucken, in welchem Zustand sich so eine Zeitung befindet, ob es jetzt wie aktuell eigentlich mittlerweile diese Aufteilung gibt zwischen den Redakteuren, die am sogenannten Tisch nur sitzen und die Zeitung bauen, also im Prinzip den ganzen Tag von morgens bis abends am Computer sitzen und die reinkommenden Texte bearbeiten und in die Zeitungsmaske reinsetzen. Oder ob man Reporter ist, also sprich die Kollegen, die durch die Welt fahren und die Geschichten machen. Mhm. Ich bin zu einer Zeit da angefangen, als das noch im Umbruch war und wir noch alles gemacht haben. Mhm. Also jeder hat Geschichten geschrieben, aber sie auch gleichzeitig auf die Seite gesetzt. Und ich hatte so ein bisschen die Sonderrolle. Ich habe halt den Wirtschaftsbereich betreut. Also die Wirtschaft hier im Oldenburger Münsterland ist ja die viel zitierte Boomregion, sind wir ja. Also die ist schon sehr stark unterwegs und wir haben ja sehr, sehr potente Unternehmen. Mhm. Und das mal adäquat abzubilden in der Zeitung, das war eigentlich so das Ansinnen, weswegen ich auch eingestellt worden bin.
Okay.
Insofern habe ich halt vor allen Dingen Geschichten geschrieben und auch dann eine Beilage gemacht, eine Sonderbeilage, ich weiß nicht, gar nicht mehr, 24 Seiten stark war die, glaube ich, wo ich komplett von A bis Z dann im Prinzip Wirtschaftsunternehmen porträtiert habe und einem roten Faden entsprechend so ein bisschen versucht habe, Themen zusammenzustellen. Also es ging mir damals, was ja leider uns immer noch beschäftigt, um das Thema Umwelt und Plastik und Umweltverschmutzung und so weiter, das war das Überthema dieser Wirtschaftsbeilage.
Ah ja, okay. Aber für mich schließt sich da doch so ein bisschen von der Arbeit her an Buchpublikationen an, die Sie bisher immer gemacht haben. Sie machen Recherche, Sie schreiben Texte und fügen das Ganze zu einem Gesamten zusammen.
Ja. Und manchmal ist es eben auch gar nicht so falsch, gerade wenn man eben für eine Zeitung zum Beispiel schreibt, oder eigentlich gilt das auch für Bücher, wenn man jetzt für Fachpublikum schreibt, das ist natürlich was anderes, aber in der Regel schreibt man ja doch für den allgemein gebildeten Menschen, sage ich jetzt mal so. Und wenn man dann als Nicht-Fachmann an eine Sache rangeht, an ein Thema und einfach auch mal die Fragen stellt, die der Leser auch stellen würde, dann ist das ganz gut, wenn man selber jetzt nicht so die Ahnung hat. Natürlich muss man sich schon vorbereiten, klar, thematisch und ein bisschen Dinge im Vorfeld recherchieren, aber es ist immer wieder spannend, sich in so ganz unbekannte Themenfelder reinzuarbeiten und ich habe da so viele spannende Einblicke auch bekommen hier in die Wirtschaftsunternehmen der Region, die man sonst nie bekommt. Ne? Man wohnt hier und denkt so, ja, okay, es ist irgendwie eine Boomregion, aber was hier so genau ist, weiß ich auch nicht.
Ja, man geht ja nicht irgendwie zu dem Chef eines Unternehmens hin und sagt, erzählen Sie mir mal was von sich.
Genau.
Genau, also nochmal ein ganz anderer Ausflug sozusagen in eine andere, anderen Bereich. Wirtschaft ist ja nochmal ein bisschen anderer Bereich. Und dann sind Sie wieder zum Heimatbund zurück. Auch wieder zufällig? Wie ergab sich das?
Ja, ich weiß nicht, vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass wir hier natürlich eben nicht so die Kulturregion sind. Also hier gibt es keine große Uni, wo wirklich viele Menschen sind, die so im kulturellen Bereich sich tummeln und sowas machen können. Ja, ich weiß nicht, also es hat jedenfalls sich so ergeben, dass kein Nachfolger so richtig gefunden werden konnte. Es waren zwar zwei Nachfolgerinnen da, aber die haben dann nach relativ kurzer Zeit dann doch wieder was anderes gemacht. Und dann habe ich eben Glück gehabt, dass der Heimatbund auf mich zugekommen ist und hat gefragt, wollen Sie nicht zurückkommen?
Das ist auch schön. Abgeworben. Eben. Menschen im Kulturbereich abgeworben werden. Das ist eine Ehre.
Genau. Cool. Eben. Das ist dann schon mal wirklich, da fühlt man sich gebauchpinselt und freut sich natürlich. Und weil die Arbeit hier hat mir immer Spaß gemacht. Also ich bin jetzt hier nicht weggegangen damals, weil ich gedacht habe, oh, es ist alles ätzend. Sondern es waren einfach die äußeren Zwänge, die das so bewirkt haben.
Deswegen ist ja oft auch so, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, dass selbst die Vorgesetzten, die einen dann gehen lassen müssen, das nicht gut finden. Aber sie sich teilweise dann die Hände gebunden sehen, weil sie eben das nicht finanzieren können. Ja, genau. Weil da immer so viele Sachen mit dranhängen, um Stellen zu finanzieren oder wenigstens Projekte zu finanzieren. Das ist nie die Entscheidung einer Person.
Ja, und insofern, das hat sich offensichtlich geändert, während ich weg war. Und man konnte mir dann halt eine Dreiviertelstelle ungefähr jetzt anbieten, von der ich halt, also auf gut Deutsch gesagt, mit meiner Tochter halt leben kann. Und dann habe ich halt nicht lange gezögert, weil der Hintergrund auch der ist, meine Tochter ist zwar jetzt fast 16, aber es ist halt schon ganz schön, wenn man wiederum diese zeitliche Flexibilität ein bisschen hat, die mir der Heimatbund wirklich sehr großzügig gewährt. Also es gibt natürlich schon Präsenzzeiten, die wichtig sind, aber sonst ist das sehr auf Vertrauensbasis gebaut, das Ganze. Also die wissen natürlich auch, dass ich jetzt nicht so der 9-to-5-Typ bin, sondern ich hänge mich da rein und arbeite dann auch gerne mal länger und am Wochenende und sonst wie. Aber auf der anderen Seite ist natürlich zeitliche Flexibilität, die man dadurch hat und eben auch mal zu Hause arbeiten kann und eben dann auch mal bei der Tochter sein kann. Zwar am Schreibtisch sitzend, aber nicht wie bei der Zeitungsarbeit eben von morgens bis abends in der Redaktion. Ja. Da hat mich meine Tochter wirklich kaum gesehen. Und dass dann nicht irgendwann die Frage kam, so, wer bist du denn, wohnst du hier auch? Das war schon schön.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Deswegen, das hatte halt wirklich nur Vorteile. Also inhaltlich, aber auch die Umstände, die mich hier quasi erwartet haben, haben mich da nicht lange zögern lassen. Und deswegen bin ich da Anfang 2019 eben Vollgas in die Jubiläumsvorbereitungen eingestiegen. Und konnte dann eben auch, das war halt auch mein Vorteil wiederum, sehr schnell einsteigen, weil ich den Laden halt kenne, um das mal ein bisschen flapsig auszudrücken, musste mich da nicht lang einarbeiten.
Und nun hören wir ein Lied von der Band Penguin Panic aus Braunschweig. Gegründet Mitte des Jahres 2018 machen sie Alternative Rock, in dem auch schon mal Jazz oder Rap einfließt. Eigentlich singen sie auf Englisch, doch für Plattsounds im letzten Jahr übersetzten sie ihren Song I Am Sure ins Plattdeutsche und drehten auch noch ihr erstes Musikvideo. Denn der Bandwettbewerb fand Corona-bedingt letztes Jahr digital statt. In ihrem Video erzählen sie die Geschichte von zwei Mitbewohnern, deren Freundschaft eine Krise durchmacht. Das Video ist auch auf YouTube zu sehen. Und wir hören jetzt das Lied Ich bin Musiker.
Warte für die Blusie. Süd, da ist klar, und wo ich schwör. Ich fühl die Pink, sie fühlt in mein Kacken, Anruf die an, ich rede bis die Schläge. Ich fühl die Pink, sie fühlt in mein Kacken, Anruf die an, ich rede bis die Schläge. Dat wo ik mi wecken do, zweep mit dat Leben in die Hand, nix anders, don is bloß leben. So licht is dat, wünsch den Sochze, ich soch hoch mis doch wing in Grund.
Geht es weiter mit dem Gespräch mit Frau Henneberg. Wir sprechen jetzt über den Heimatbund Oldenburger Münsterland und dessen Jubiläumsjahr.
Damals, als ich angefangen bin, 2009, da haben wir auch schon so ein ganz kleines Jubiläum gefeiert, 90 Jahre Heimatbund. Mhm. Da hatte ich aber nur ein halbes Jahr Vorbereitung und war halt noch gar nicht drin. Und da haben wir, ich glaube, damals nur im Rahmen des Münsterlandtages im November 2009 so eine kleine Ausstellung gemacht. So eine Mini-Ausstellung mit so ein paar Stellwänden. Mhm. Aber eben 2019, 100 Jahre, da muss man sich schon was einfallen lassen. Und wir haben eine Landeskunde herausgegeben, sprich eben nicht das Jahrbuch, sondern eine Landeskunde, die so ein bisschen nicht diesen zeitlichen Verfallscharakter eines Jahrbuches hat, sondern eben ein bisschen länger die wissenswerten Dinge des Oldenburger Münsterlandes zusammenfasst. Mhm. Das haben zwei ganz tolle, ja im Prinzip auch Zeitungskollegen, aber eben auch historisch gebildete Menschen gemacht, Andreas Karte und Martin Pille, die haben das erarbeitet und das war zum einen ein wichtiger Baustein. Und dann haben wir halt auch, Gott sei Dank, vor Corona, muss man ja auch sagen, ne, hui, Glück gehabt, verschiedene Veranstaltungen machen können. Wir haben so eine Art kleines Landeskulturfest machen können im Sommer im Museumsdorf. Mhm. Da waren Kollegen ja von der Oldenburgischen Landschaft auch dabei.
Da haben wir beide uns quasi kennengelernt. Genau. Sie waren so ein bisschen beschäftigt, aber ich habe sie kennengelernt.
Ich lauste da immer durch die Gegend, ja, wie das so ist bei solchen Sachen. Es war aber wirklich nur eine ganz kleine Version. Also wir haben ja nur eine ganz kleine Bühne da gehabt und 3-4 Programmpunkte, glaube ich. Und
aber es war schön, die Atmosphäre war schön. Das war ja im Museumsdorf Kloppenburg, was ja an sich schon eine tolle Fläche ist.
Genau.
konnte man da eben seine, ich nenne es mal Messestände aufbauen in den alten historischen Häusern. Und das hat schon eine ganz besondere Atmosphäre gehabt, fand ich.
Ja, genau. War eine gute Idee. Das war eben der große Vorteil, den wir hier halt haben. Das Museumsdorf ist ja hier quasi in Sichtweite auch von der Geschäftsstelle des Heimatbundes. Wir sind ja hier im Kulturbahnhof Kloppenburg. Mhm. Wenn man hier so sich ganz doll reckt und streckt und mal über die Häuser guckt, dann kann man das Museumsdorf schon sehen. Das war ein wirklich tolles Ambiente, was wir da nutzen konnten für unsere Jubiläumsveranstaltung, die Heimatpartie. Und wichtig war uns eben auch im Rahmen dieser Veranstaltung, unseren Heimatvereinen da auch wiederum die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren.
Die Heimatvereine sind ja auch ihre Mitglieder.
Ja.
Also sie haben ja auch ein bisschen was davon.
Genau, genau. Ja, es geht halt immer darum, ich glaube, das haben ja viele Dachverbände, dieses Problem, so ein bisschen auch an die Basis ranzukommen. Mhm. Also man sitzt so da drüber. Ich glaube, die Oldenburgische Landschaft hat das Problem noch fast ein bisschen mehr als wir, weil das Land ja noch viel größer ist, was die abdecken. Und die Heimatvereine machen die Arbeit vor Ort und man muss immer gucken, wie kann man die denn unterstützen, wie kann man die motivieren, irgendwie auch mal über ihren Tellerrand rauszugucken, mit anderen zusammenzuarbeiten und so. Mhm. Und da haben wir diese Heimatpartie so ein bisschen vielleicht auch als ersten Step so einem Get-Together, wie man das auch so schön neudeutsch sagt, genutzt, um die mal zusammenzubringen. Also es gibt sicherlich Heimatvereine, wo ohnehin Austausch besteht, aber die quasi ganz praktisch sich gegenseitig Einblick gewähren zu lassen. Was macht ihr denn so? Mhm. Das war eben auch so ein bisschen der Hintergrund der Heimatpartie. Die konnten da halt, ich glaube, der Heimatverein Löning hat so eine kleine Ausstellung da mitgebracht über Thunscheren zum Beispiel. Das ist ja so eine typische Tradition hier auch im Nordwesten. Der Heimatverein Fisbeck hat ein ganz tolles archäologisches Museum mittlerweile. Das haben die ein bisschen vorgestellt, das Archäo Fisbeck, auch hochprofessionell gestaltet. Und das war so ein bisschen der Gedanke, der halt da bei der Heimatpartie im Hinterkopf war. Darüber hinaus haben wir noch im Vorfeld der Heimatpartie zu Beginn des Jubiläumsjahres eine ganz tolle Veranstaltung gehabt mit Herbert Prantl, ist ja der Mitherausgeber der Süddeutschen Zeitung. Den haben wir mal eben eingeflogen aus München. Und er hat einen ganz tollen Vortrag gehalten, der noch in ganz vielen Köpfen auch bis heute noch drin ist. Und das war ein würdiger Auftakt eben für unser Jubiläumsjahr zum Thema Heimat. Mm. Und was bedeutet das im 21. Jahrhundert und auch im europäischen Kontext eingeordnet? Das war wirklich eine Sternstunde auch.
Schön. Ja, das Thema Heimat ist ja immer noch auf der Agenda im Kulturbereich, sage ich mal. Genau, das ist ja, steht ja auch in Ihrem Namen sozusagen, Heimatbund Oldenburg-Unterland.
Genau, systemimmanent.
Genau. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr darüber sprechen, was es, der Heimatbund macht. Sie haben ja verschiedene Bereiche und so auf den ersten Blick tatsächlich ein paar Parallelen zur oldenburgischen Landschaft. Mhm. Sie haben den Bereich Sprache, Sie haben einen Bibliotheksbereich, Sie haben verschiedene, bei Ihnen heißt das Ausschüsse, die sich mit Themen beschäftigen, mit Familienkunde, mit Geschichte, mit Umwelt, mit Natur und so weiter. Mhm. Sie haben eine Bibliothek. Wie sortiert sich das? Ist das räumlich alles im Kulturbahnhof Kloppenburg, wo Sie jetzt sind?
Also die Ausschüsse sind mehr oder weniger selbstständig. Wir unterstützen die natürlich aktiv und es gibt da viel Austausch, sehr unterschiedlich. Also der Plattdeutsche Kring zum Beispiel macht natürlich sehr viel im Bereich Plattdeutsch eigenständig. Wobei es da auch ganz, ganz starke Zusammenarbeit gibt. Also dieses sehr erfolgreiche Plattdeutsche Wörterbuch zum Beispiel, das wir im letzten Jahr neu aufgelegt haben, das hat eine Arbeitsgruppe aus dem Kring heraus erarbeitet. Die haben natürlich ihre regelmäßigen Treffen. Jetzt unter Corona-Bedingungen ist alles ein bisschen schwieriger. Aber die unterstützen wir dabei im Prinzip im Bereich der Organisation, Einladung verschicken und sowas. Und das betrifft eigentlich auch die anderen Ausschüsse. Also da in dem Bereich unterstützen
sind
wir.
Sind ehrenamtlich tätig?
Ja, die sind alle ehrenamtlich tätig. Die präsentieren wir inhaltlich auch über unsere Internetseite. Aber sonst findet die Arbeit eigentlich weitestgehend eigenständig statt. Mhm. Der Geschichtsausschuss zum Beispiel, der macht auch ein ganzes Jahr voller Veranstaltungen an verschiedenen Orten in der Region, werden halt Vortragsveranstaltungen meistens eigentlich veranstaltet. ein bisschen auf die Beine gestellt, aber auch mal kleine Sehenswürdigkeiten besucht. Also eine der letzten Veranstaltungen, die vor dem allerersten Lockdown im letzten Jahr noch stattgefunden hat, wenn ich mich recht entsinne. Da waren wir bei dem Freiherrn von Friedach auf seinem Gut da in der Nähe von Vechta. Der Herr, der da eine große Ziegelfabrik, die Eufri hat, der hat da auch, ich fällt jetzt nicht ein, wie dieses kleine Gut da heißt, wo er wohnt. Aber da hat er auch so ein kleines Ziegeleimuseum selber eingerichtet. Und da waren wir im Prinzip. Und das sind so Sachen, die der Geschichtsausschuss organisiert zum Beispiel, die wir auch unterstützen in diesem organisatorischen Bereich wieder, aber auch im Bereich der Pressearbeit. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für den Naturkunde- und den Umweltkundeausschuss. Ja. Familienkunde, die machen sehr viel eigenständige Arbeit. Die haben auch ein eigenes Portal, wo sie sich austauschen, wo Dokumente digitalisiert werden und auch Publikationen, die von den Ausschüssen zum Teil auf den Weg gebracht werden, die unterstützen wir natürlich auch, aber es ist sehr viel eigenständige Arbeit, die die auch machen. Wir haben ein bisschen den Faden verloren. Ausschüsse, wo, was war?
Ja, genau. Ich habe eine sehr, sehr grobe Frage gestellt. Ich detailliere das mal. Sie haben jetzt eine Bibliothek, die ist aber in Vechta, wenn ich mich nicht ganz täusche. Genau. Und da war ich so ein bisschen irritiert über die lokalen, über die Örtlichkeiten, sage ich mal. Also wo ist jetzt was und warum?
Ja, genau. Die Heimatbibliothek war immer schon in Vechta. Der Heimatbund selber ist ja 1919 auch in Vechta gegründet worden, ist aber durch den Einsatz und das große Engagement von Heinrich Ottenjan und später Helmut Ottenjan hier Richtung Museumsdorf gewandert und ist eigentlich im Prinzip auch ziemlich schnell hier in Kloppenburg gelandet als Verein. Die Heimatbibliothek nennt sich ja. Die war immer schon in Vechta in den Anfängen, ist auch relativ zeitnah nach dem Heimatbund ins Leben gerufen worden, war sie bei der Oldenburgischen Volkszeitung angegliedert. Und vor dem Hintergrund ist sie halt immer in Vechta geblieben, was so ein bisschen vielleicht auch ja dem Zustand Rechnung trägt, dass wir die beiden Landkreise Kloppenburg und Vechta abdecken im Oldenburger Münsterland und da auch mal so ein bisschen gucken müssen, dass wir in beiden Landkreisen präsent sind. Ja. Deswegen ist das auch eigentlich eine ganz willkommene Situation, dass wir mit der Geschäftsstelle in Kloppenburg sind und mit der Heimatbibliothek in Vechta. Die ist ja letzten Jahr umgezogen in neue Räumlichkeiten gegenüber vom Provinzialratsarchiv, auch super modern jetzt ausgestattet und sehr helle, schöne Räume auch auf ganz neuen Pfaden unterwegs. Da sind wir auch ganz stolz drauf, die unterstützen wir auch sehr.
Die ist toll geworden, wir haben im Kulturland drüber berichtet.
Ja, genau. Ja, insofern ist das der Hintergrund, deswegen, dass es diese Aufteilung gibt. Aber wir sind da immer im engen Austausch und in enger Zusammenarbeit natürlich mit den Kolleginnen da.
Als dritte Band in diesem Podcast hören wir jetzt El Andalus aus Wolfenbüttel. Die drei Jungs machen Alternative Rock und performten bei Platzsounds 2020 das Lied Graute Tang.
Da tut nicht lang, nimm ihn Graute Tang, da des kein Sing-Sang, da zu wissen Graute Tang. Da tut nicht lang, nimm ihn Graute Tang, da des kein Sing-Sang, lass ihr wissen, Graute Tang. Du nimmst mich, will ich ihm ins Bier, Mann, du dreist nur den Regen um. Und das geht nur wirklich nicht, du dreist den Boden halt wie um. Das tut nicht lang, nimm ihn Graute Tang, das ist kein Sing-Sang, lass ihr wissen, Graute Tang. Da dort nicht lang, nimm ihn Graute Tang, das ist kein Sing-Sang, das zu wissen, Graute Tang. Besagse ist nicht gesund, seh Stein auf wackeligen Grund. Und der Künstler sitzt warm in der Hüß und sagt, mein Lob gibt kein Exkurs. Da dort nicht lang, nimm ihn Graute Tang, das ist kein Sing-Sang, das zu wissen, Graute Tang. Dat dort nicht lang, nimm ihn rote Tang, dat ist kein Sing-Sang, dat zu wissen, rote Tang. Wir wissen rote Tang, da du nicht lang, nimm ihn rote Tang, da das Kind singt sein, das wir wissen rote Tang.
Genau, über das Schulportal würde ich gerne noch sprechen. Also Sie richten sich auch an LehrerInnen und an SchülerInnen und erstellen Unterrichtsmaterialien.
Genau. Das Schulportal ist eigentlich auch eines der ersten Projekte gewesen, das ich betreuen durfte. Das gibt es seit 2010, also ein Jahr, nachdem ich angefangen bin hier beim Heimatbund, hat der damalige Geschäftsführer Engelbert Beckermann das ins Leben gerufen, seines Zeichens Gymnasialdirektor, ehemaliger aus Lohne, insofern auch berufener Fachmann dafür. Mhm. Und hat da natürlich auch seine Verbindung sehr, sehr gut mit einbringen können, weil natürlich, wenn man so ein Portal aufbaut, die Zusammenarbeit mit Fachleuten, mit Lehrern aus der Praxis heraus ganz wichtig ist. Das war am Anfang sehr intensiv und es gab da viel Austausch. Wir haben auch damals Sitzungen gehabt für die verschiedenen Fachbereiche mit Fachlehrern und Material bekommen. Das ist natürlich auf Dauer eine große Herausforderung, weil man weiß, die Schulen und insbesondere auch die Lehrer und Lehrerinnen sind natürlich mit Arbeit bis Oberkante, Unterlippe voll, was sie alles machen müssen. Es ist immer schwierig, da dann zu motivieren, die von dieser reinen Nähmaschine runterzukriegen und die zu bringen, da auch was reinzugeben ins Schulportal. Mhm. Macht aber nichts. Wir sind trotzdem aktiv dabei, haben auch eigentlich ein ganz ansehnliches Portfolio, denke ich mal so, an verschiedenen regional ausgerichteten Unterrichtsmaterialien, die eben kostenfrei herunterzuladen sind auf dem Schulportal. Und auch immer sofort einsetzbar vor allem. Das ist ja auch mal so ein Punkt. Also die wollen nicht lange erstmal noch die Materialien aufarbeiten müssen. Die wollen die sofort einsetzen.
Genau, und das ist ja der große Vorteil. Ne? Als Lehrer, ich kann da, welches Thema möchte ich demnächst im Unterricht bearbeiten?
Genau.
Runtergeladen, Schulstunde fertig.
Genau. Das ist natürlich jetzt in Zeiten von Corona auch eigentlich ein Punkt, der sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass wir da auch noch ein bisschen mehr Gas geben und das Wissen und das Schulportal noch ein bisschen mehr in die Schulen wieder reinbringen. Also wir haben da auch, ich glaube, während meiner Zeit bei der MT ist das losgegangen und dann im letzten Jahr eigentlich erst richtig umgesetzt worden, eine Überarbeitung des Schulportals gestartet, dahingehend, dass Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben sollen, da auch aktiv mitzuarbeiten. Also es gibt eigentlich die Möglichkeit, aber das ist eben auch wiederum durch Corona nichts geworden, auf gut Deutsch gesagt. Das müssen wir gucken, wann wir das umsetzen können. Die Möglichkeit, dass die aktiv im Portal selber in so einer Art Forum sich austauschen können, aber auch Unterrichtsmaterialien erarbeiten können, gemeinsam in Arbeitsgruppen. Das ist so die Idee des neuen Schulportals, was eben so ein bisschen überarbeitet worden ist. Aber ich denke mal, das werden wir zeitnah noch auf den Weg bringen, dass sich das ein bisschen interaktiver gestaltet.
Ja, ist aber eine tolle Idee. Also gerade, dass man die Betreffenden mitarbeiten lässt. Kommt ja auch, da kommt es nicht so von oben herab, sodass wir sagen euch, was ihr im Unterricht machen sollt, sondern wir erarbeiten gemeinsam, was vielleicht interessant ist an unserer Region.
Ja.
Kann man auch gut als Chance sehen, ja.
Genau, und im Zusammenhang mit dem Schulportal ist auch unser Schülerpreis zu sehen, den wir auch eigentlich seit 10 Jahren jetzt ausschreiben. Jedes Jahr zum Münsterlandtag wird der verliehen und ist natürlich
ist
eng
der?
Verbunden und angeknüpft ans Schulportal. Ja. Und da merken wir auch immer, wie auf was für eine positive Resonanz man mit regionalen Themen stößt bei den jungen Leuten und ja, wie sehr die sich auf gut Deutsch auch freuen, wenn sie halt so wahrgenommen werden, ne, mit ihrem Engagement. Und es ist toll. Also es ist jedes Jahr total überwältigend, was für spannende Arbeiten wir da eingereicht bekommen.
Also, was sind das für Arbeiten? Also was für einen Preis wird da verliehen? Für was?
Das sind ja im Prinzip dotierte Plätze von 1 bis 3 mit Geldpreisen in 3 Kategorien. Einmal Grundschule, Sek 1, also Klasse 5 bis 10 und gymnasiale Oberstufe bzw. Berufsschule. Und in den Fachbereichen oder in diesen Schulformbereichen kann sich halt jede Schule, ja, jede Arbeitsgruppe, jede Projektgruppe, aber auch Einzelschüler bewerben. Mhm. In der Oberschule sind in der Regel Facharbeiten, die müssen ja eine Facharbeit schreiben. Und in der Sekundarstufe 1 sind es ganz, ganz unterschiedlich Arbeiten. Also wir haben riesige Vielfalt da eigentlich über die Jahre, von naturkundlichen Projekten wie einem Schulgarten, Buchprojekte, plattdeutsche Buchprojekte bis hin zu jetzt im vergangenen Jahr einem Film zum Thema, was machen wir während Corona? Also da haben die eine Film AG des Dammer Gymnasiums da zugebracht, dass die selber, kann man ja heutzutage mit Smartphone super machen, dazu bringen können, dass die sich selber mal Gedanken machen und so kleine Filmchen machen. Was kann man denn der Situation Positives abgewinnen? Also spiele ich mal wieder ein Spiel oder gehe ich mal wieder spazieren oder lese ich mal wieder ein Buch und so? Und daraus haben die einen ganz tollen Film gemacht.
Ja, spannend. Kann man den schon sehen?
Ja, der ist eigentlich schon länger auf YouTube eingestellt, aber der Link wird demnächst auch eingefügt noch im Schulportalbereich. Wir haben nämlich jetzt, weil der Münsterlandtag ja auch ausfallen musste Ende letzten Jahres, gerade die Übergaben der Schülerpreise vorgenommen.
Ja, Corona hat viel verändert, auch im Alltag.
Total. Also es ist ja eine schwierige Situation für uns alle, eben auch für die Heimatvereine, aber wir versuchen eigentlich alle irgendwie das Beste zu machen. Was ich ganz spannend finde, ist, dass das eben doch viele überraschenderweise diese digitalen Möglichkeiten ganz intensiv nutzen. Also auch Heimatvereine. Wir haben im letzten Jahr ja selber die Situation genutzt, nicht nur unsere eigene Internetseite zu überarbeiten, sondern auch für 5 Heimatvereine die Internetseiten komplett neu zu gestalten. Sind da auch jetzt in den sozialen Medien stark vertreten und auch vernetzt mit verschiedenen Heimatvereinen. Also man wundert sich dann schon, wie agil und für neue Dinge offen auch die Heimatvereine zum Teil sind. Also es gibt immer solche und solche, aber man ist schon überrascht, wie modern manche da unterwegs sind und wie offen auch.
Ja, man kann es nicht über einen Kamm scheren, sondern es
ist
schon sehr vielfältig, stimmt. Ich wollte noch zumindest darauf hinweisen, auf den Zusammenhang der oldenburgischen Landschaft und dem Heimatbund Oldenburger Münsterland. Stimmt. Das hatten wir ganz kurz nur so angedeutet. Und jetzt, wenn man sich das einfach mal so anguckt oder wenn man unsere Webseiten sich parallel anguckt oder wie auch immer, hat man das Gefühl, wir sind doch schon sehr ähnlich strukturiert. Es ist so, wir haben ein anderes Einzugsgebiet, also ein bisschen größer sozusagen, wir müssen ein bisschen größer gucken. Und der Heimatbund ist eben auch Fachgruppe der oldenburgischen Landschaft. Also wir arbeiten sehr eng zusammen, wir haben auch eben viele Verbindungsstellen. Ich glaube, das ist jetzt auch deutlich geworden, sowohl personell als auch inhaltlich. Und da ist schon eine sehr enge Zusammenarbeit. Ja, und wir haben ja auch ähnliche Interessen. Also wir wollen ja alle, wir beide sehen uns sozusagen als Dachverband. Wir wollen die Vielfalt fördern. Wir wollen die Heimatvereine, die Kulturschaffenden, die wollen wir unterstützen und auch die regionale Identität stärken.
Absolut, absolut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das zieht sich eigentlich auch sowohl durch meine Erfahrungen bei der Oldenburgischen Landschaft als auch hier, dass eben diese Arbeit für die Identität in der Region auch total wichtig ist und man den Leuten, sei es jetzt auf Oldenburger Landebene oder auch hier auf Oldenburger Münsterlandebene, immer wieder vor Augen halten will oder muss, was für einen kulturellen Schatz sie hier auch vor Ort haben. Also, dass man eben nicht immer nur gucken muss, ach Mensch, was haben sie denn in Berlin oder was haben sie denn in Hamburg oder was haben sie denn in München, sondern auch hier in der Region gibt es ganz, ganz, ganz viele tolle Sachen, die es zu entdecken gilt und die es auch spannend machen, hier zu leben und die auch die Lebensqualität hier ausmachen. Ich denke, jetzt nicht erst seit Corona ist man auch gerade hier in der Region dankbar, dass wir eben nicht in so einem riesigen Ballungszentrum wohnen.
Man hat andere Bewegungsmöglichkeiten, durch diese ländliche Region.
Halt rausgehen, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt, kann sich hier bewegen, kann relativ frei auch sich den Frust irgendwie von der Seele strampeln auf dem Fahrrad oder laufen im Hund übers Feld oder wie auch immer. Ich hätte nicht gerne jetzt zu der Zeit in Berlin, so obwohl ich mich da gefühlt habe, gelebt, ne? Weil da irgendwie nicht vor die Tür zu können oder eben, weil man gezwungen ist, mit der U-Bahn zu fahren oder mit der S-Bahn und da mal eng auf eng mit den anderen zusammenzusitzen, hätte ich jetzt nicht gern gehabt. Ne?
Nee, das ist nochmal ein ganz anderer Schnack, ja. Wir kommen jetzt zum Abschluss. Und ich finde, der Übergang vom Thema Heimat ist eigentlich ganz guter, weil eine unserer drei Fragen ist ja auch, was bedeutet für Sie persönlich Heimat? Wie würden Sie das definieren?
Also ganz wichtig finde ich, was Sie gerade schon sagten, Heimat ist was sehr Persönliches. Also ich glaube, da gibt es keine feste Definition, keine allgemeingültige. Das ist für jeden was anderes. Und ich persönlich, es gibt Leute, die widersprechen da. Wir hatten genau die Diskussion auch im Zuge unseres Jubiläums. Gibt es mehrere Heimaten? Gibt es Europa als Heimat? Gibt es nur ein Dorf als Heimat? Für mich persönlich, eben wahrscheinlich aus meiner eigenen Geschichte heraus, kann sagen, für mich gibt es eigentlich schon mehrere Heimaten. Also Bonn ist nach wie vor meine Heimat, wo ich halt geboren und aufgewachsen bin. Meine Schwester wohnt noch dort. Wenn ich dahin fahre, fühle ich mich zu Hause. Berlin habe ich eine tolle Zeit verbracht. Da habe ich studiert viele Erfahrungen gesammelt. Da fühle ich mich auch nach wie vor zu Hause. Hier fühle ich mich nach wie vor oder mittlerweile zu Hause, weil hier meine Eltern leben, meine Tochter ist hier geboren. Man lebt hier ganz toll. Also ich muss auch sagen, das verändert sich auch. Die Einschätzung so Heimat und Wohlbefinden ist ja ganz eng miteinander verknüpft. Ich könnte jetzt zum Beispiel nicht mehr in Bonn oder Berlin auf lange Sicht leben, glaube ich, weil ich diese Weite und den Platz hier mittlerweile gewohnt bin. Also wenn ich in die Großstadt fahre, finde ich es toll da. Aber nach ein paar Tagen denke ich auch so, oh, ich möchte auch wieder irgendwie zurück. Und wenn ich hier nach Norddeutschland komme, dann ist es auch mal schön, ne? Wieder da zu sein, wieder Platz zu haben. Also verschiedene Heimaten für mich persönlich. Ganz zentral wichtig sind die Menschen für mich. Also Heimat ist da, wo die Menschen sind, die mir am Herzen liegen. Ne? Also ja, sind die Menschen, die Familie, die Freunde, da, wo man sich wohlfühlt.
Und wo ist es im Oldenburger Land am schönsten?
Über die Frage habe ich persönlich echt total lange nachgedacht, weil ich finde das wahnsinnig schwer. Es gibt so viele Orte, die ich toll finde, wo ich gerne hinfahre und das würde jetzt lange dauern, das alles aufzuzählen.
Wir haben ja diese große Wand mit der Landkarte. Die hat sich übrigens, da kann ich nochmal kurz den Bogen schließen, auf der Heimatpartie in Kloppenburg haben wir sie das erste Mal dabei gehabt und haben dann die Messebesucher gefragt, wo ist der schönste Ort im Oldenburger Land? Ja. Und dann haben wir mit der Nadel, halt, jeder konnte das auch schreiben, mit der Nadel da reingepinnt. Und das war ganz toll. Aber jeder hatte nur einen Ort.
Also ich würde es mal sagen, um jetzt irgendwie doch was zu sagen und nicht zu sagen, ja, alles irgendwie an der momentanen Situation festgemacht, ist das für mich eigentlich hier bei Kloppenburg die Bürner Tannen.
Aha.
Weil ich,
was ist das? Ist das ein
das ist ein Waldstück.
Ach so.
Am Rande von Kloppenburg nach Norden raus, also an der Bundesstraße Richtung Friseute gelegen. Da gibt es so einen Trimm-Dich-Pfad, da kann man ein bisschen Sport machen. Aber man kann halt ganz toll da spazieren gehen. Mhm. Und ich bin eigentlich ein ziemlich naturverbundener Mensch und war auch immer schon Hundemensch. Das hat mich interessiert auch, oder das verbindet mich auch mit Stefan Meyer. Den Podcast habe ich mir angehört im Vorfeld. Das brauche ich als Ausgleich ganz, ganz, ganz dringend zu meiner geistigen Arbeit. So dieses am Schreibtisch oder am Computer sitzen ist ja doch auch, finde ich, sehr ermüdend, wenn man lange arbeitet. Und dann brauche ich das, ich schnapp mir meinen Hund und gehe raus. Und am schönsten finde ich es halt echt, in den Birner Tannen da durch den Wald zu gehen, die schöne Waldluft zu atmen, auf dem weichen Waldboden zu laufen und für mich zu sein, auch nicht mit 1000 anderen Menschen. Und da einfach Zeit zu verbringen und runterzukommen und meine Gedanken zu sortieren. Und das ist aktuell so, würde ich mal sagen, der Lieblingsort.
Und wenn wir in die Zukunft gucken, das Oldenburger Land und das Münsterland in Ihrem Fall verändert sich ja sowohl was Klimawandel angeht, was demografischer Wandel, demografischer Wandel, das war das Wort, was Sie können. Wo sehen Sie Handlungsbedarf für sich persönlich? Also was meinen Sie, was können Sie tun und was tun Sie, um selber, aber eben auch für Ihre Tochter das Land zu gestalten?
Also ich denke mal, das ist ein Punkt, der sicherlich auch bei dem einen oder anderen schon durchgeklungen ist, mit dem Sie schon gesprochen haben. Durch Corona, aber auch schon im Vorfeld, ist, glaube ich, so eine neue Regionalität entstanden, die ganz wichtig ist und die einen bewussteren Umgang mit unserem Umfeld und mit unserer Natur und mit unserer Umwelt möglich macht, dass man regional einkauft, dass man eben nicht mehr durch die Gegend jettet und dass man irgendwie nicht mehr so auf großem Fuß lebt, irgendwie ein bisschen bewusster, ein bisschen regionaler. Und in diesem Zusammenhang finde ich persönlich ganz spannend, das ist ein Thema, an dem ich gerade auch dran sitze hier für unsere Region. Es gibt auch so eine in den sozialen Medien sich abbildende Bewegung einer neuen Regionalität, also dass gerade so auch so ein paar Influencer, die es mittlerweile hier auch bei uns gibt, dass die auch so diesen Heimatgedanken für sich entdeckt haben. Also dass sie das cool finden, irgendwie hier auf dem Land zu leben und morgens bei den Hühnern die Eier wegzuholen und mit ihren Kindern eben durchs Grüne gehen zu können. Aber auch vor Ort einzukaufen und auch so kleine neue Manufakturen zu entdecken, die sich auch entwickeln. Also es gibt zum Beispiel in Friseute oder bei Friseute seit 5 Jahren jetzt mittlerweile eine kleine Seifenmanufaktur, von der ich totaler Fan bin und die auch total modern unterwegs ist und natürlich ökologisch produziert und kein Verpackungsmüll und so weiter. Ja,
schön.
Oder in Goldenstedt gibt es jetzt zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht wie lange, 2 Jahre glaube ich, auch eine kleine Firma, die produziert ein Nutella-Ersatzprodukt, nenne ich es jetzt mal. Löffelnuss heißt das Teufelszeug, okay, was echt süchtig macht, meine Tochter jedenfalls. und das finde ich eine ganz tolle Bewegung, dass das Heimat irgendwie, Heimat wieder cool wird.
Ja.
Und dass auch so eine neue, junge Regionalität mit sich bringt. Irgendwie, dass die Menschen nicht nur Fridays for Future, sondern so auch diese Zwischengeneration der vielleicht 20- bis Ende 30-Jährigen auch feststellen, Mensch, wir können hier ja vor Ort ein bisschen bewusster irgendwie leben.
Mhm.
Also nicht mehr irgendwie die Sachen noch von sonst wo beziehen, sondern hier vor Ort unsere Leute unterstützen und hier vor Ort konsumieren und dadurch auch eben die Umwelt ein bisschen weniger belasten.
Mhm.
Und der strukturelle Wandel, der hier im Oldenburger Münsterland natürlich uns allen irgendwie bevorsteht und so ein bisschen auch Sorgen macht, also Stichwort Tierbestandsumverteilung und so weiter, dieses böse, böse Wort, da bin ich mal gespannt persönlich. Also ich kann es überhaupt nicht einschätzen, wo es hingeht. Das ist für die Region natürlich eine besondere Herausforderung, weil wir natürlich Industrie auch haben, aber trotzdem ja doch irgendwie alles noch mit dem Agrarsektor so ein bisschen mehr oder weniger zusammenhängt.
Ja.
Und wo das hingeht, bin ich gespannt. Also die IHK hat ja da eine Studie in Auftrag gegeben, die Ende August, glaube ich, veröffentlicht wird, was denn möglich sein könnte, wo es hingehen könnte für die Region. Ich denke und hoffe, dass die Mentalität, die, ich sage jetzt mal das böse Wort, den Südoldenburgern, das hören die ja hier nicht so gern, nachgesagt wird, sich durchsetzt, nämlich dass so dieses lösungsorientierte Anpacken und so diese Gründermentalität, dass das sich durchsetzt und dass sie hier neue Lösungen finden auf dem Weg irgendwie aus dieser intensiven Landwirtschaft, die den Wohlstand der Region ja doch irgendwie begründet hat, dass sie da irgendwie neue Wege finden.
Aber das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Das lösungsorientierte Anpacken des Südoldenburgers wird die Zukunft retten.
Genau.
Oder wird uns zumindest in die Zukunft begleiten. Vielen Dank, ja. Henneberg, für dieses tolle Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Das hat echt Spaß
sehr
gemacht.
Gerne. Ich danke. Dann ganz liebe Grüße an alle Kollegen.
Richtig ne? aus. Sehr schön. Okay, dann noch eine schöne Restwoche.
Und gleichfalls.
Ja, Dankeschön.
Vielen Dank.
Tschüss. Tschüss. Wenn euch diese Folge gefallen hat, klickt gerne den Like-Button und abonniert diesen Kanal. Wir freuen uns auch sehr über Kommentare und Rückmeldungen. Wir haben die Links und Hinweise aus der Sendung sowie weiterführende Tipps und einige Bilder zusammengesucht und diese sind auf der Webseite www.oldenburgische-landschaft.de/podcast zu finden. Bis zum nächsten Mal beim Podcast Wir sind Oldenburg, das Land, Menschen erzählen.